Hallo zusammen, mein Name ist David und ich gehöre zum Podcast-Team von NZZ Geopolitik. Ich habe wieder mal eine Frage an euch. Wie viele Satelliten umkreisen die Erde? Es sind zwischen 10 und 13.000 und die Zahl steigt rasant. Immer mehr Unternehmen und Behörden wollen im Weltall mitmischen. Aber wer kontrolliert diese Satelliten? Darüber spreche ich in einer Live-Aufzeichnung von NZZ Geopolitik an der ETH Zürich am Samstag, 30. Mai. Der Eintritt ist kostenlos.
NZZ Akzent. Berlin, Mitte Mai. Ein streng abgeschirmter Konvoi biegt auf das Gelände der Charité ein. Spezialfahrzeuge für Dekontamination begleiten einen Rettungswagen. Dort liegt ein schwerkranker Mann, isoliert in einer hermetisch abgeriegelten Kammer. Es ist ein US-amerikanischer Arzt, eben eingeflogen per Ambulanz-Chat direkt aus der Demokratischen Republik Kongo. Der Mann hatte sich mit Ebola infiziert, dem hoch ansteckenden Virus. Stefanie, was ist danach genau im Spital geschehen mit diesem Mann?
Also der Mann liegt jetzt auf einer Isolierstation der höchsten Stufe. Das muss man sich so vorstellen wie eine kleine eigene Welt, hermetisch abgeriegelt. Also er liegt da in seinem Krankenzimmer, das sieht ähnlich aus wie das, was wir vielleicht auch kennen. Aber die Luft wird abgesaugt und das Personal kann nur durch mehrere Schleusen zu ihm. Das heißt, das Personal kommt durch die erste Schleuse, muss sich den Schutzanzug anziehen, geht dann durch eine weitere Schleuse und erst ist es dann beim Patienten und der Weg geht auch wieder so zurück. Das heißt, alles, was die Menschen anhaben, bleibt innerhalb dieses Schleusenbereichs, wird dort entsorgt. Es gibt auch ein kleines Labor in diesem Schleusenbereich, damit man Tests machen kann, Bluttests oder sonstige Tests, die der Patient nötig hat. Und das Personal in diesen Anzügen hat eine eigene Atemversorgung. Das heißt, es atmet nicht die Luft ein, die der Patient ausatmet. Das sind alles höchste Sicherheitsvorkehrungen, weil Ebola eben sehr gefährlich ist, wenn man es mal hat.
Berlin ist nicht der Beginn eines europäischen Ausbruchs, sondern ein Symbol dafür, wie ungleich die medizinischen Möglichkeiten verteilt sind. Mit Wissenschaftsredaktorin Stefanie Latz reden wir über den Wettlauf nach einem Heilmittel und was das Versagen des Westens mit dem Ebola-Ausbruch zu tun hat. Ich bin Nadine Landert. Stefanie, zuerst mal, warum kommt ein US-amerikanischer Arzt überhaupt nach Berlin und nicht in die USA?
Ja, das ist eine gute Frage. Die US-Behörden sagen, vom Kongo ist es näher nach Berlin als in die USA und Deutschland habe viel mehr Erfahrung mit der Behandlung von Ebola-Patienten. Das ist jetzt nur so bedingt richtig. Ja, die Entfernung ist kürzer, aber es dauerte eine Weile, bis die Abstimmungen abgeschlossen waren, dass also Deutschland diesen Patienten nimmt. Hätte man den Patienten gleich in die USA geflogen, wäre ungefähr zur selben Zeit dort angekommen, wie er in Berlin angekommen ist. Und das andere ist, auch die USA haben Speziallabors und Spezialkrankenhäuser mit solchen Einrichtungen, wie vorhin beschrieben, und sie haben auch Erfahrung. Mhm. Es könnte sein, dass auch noch das Einreiseverbot, das die USA erlassen haben, für alle Menschen, die aus dem Krisengebiet kommen, dass das jetzt auch verhindert hat, dass ein Landsmann und seine Familie in die USA zurückreisen darf.
Der US-Arzt befindet sich aktuell in einem nicht kritischen Zustand und er ist eben zum Glück in allerbesten Händen. Für all die Menschen im Ebola-Gebiet aber ist die Realität eine ganz andere. Was wird in Kongo-Kinshasa im Moment getan für die Infizierten?
Das ist wirklich eine komplett andere Welt. Das heißt, die Patienten dort, wenn man sie überhaupt findet, werden in so behelfsmäßig aufgebauten Zelten untergebracht, liegen auf einer Pritsche. Oft ist das nur eine aus Paletten zusammengebauter Unterbau mit einer Matratze. Da wird keine Luft abgesaugt, da wird nichts besonders verbrannt. Jeder kann in dieses Zelt rein, wenn er auf das Klinikgelände kann. Er sollte nicht, aber wenn er wollte, könnte er. Und es fehlt an Handschuhen, es fehlt an Schutzausrüstung, es fehlt an Desinfektionsmittel und es fehlt an Wasser und Seife. Also völlig banale Dinge für uns, mit denen man wenigstens die Hände waschen könnte, wenn man einen Patienten in die Nähe gekommen ist oder angefasst hat. Also es ist wirklich Hochrisikogebiet.
Es ist schwierig zu wissen, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind und sich infiziert haben. Aber was sagen die aktuellen Schätzungen?
Die aktuellen Schätzungen gehen davon aus, dass es mindestens 900 oder mehr Verdachtsfälle und bestätigte Fälle gibt. Wobei die Verdachtsfälle sind in der Regel auch Ebola-Fälle. Man hat nur keinen Labornachweis und deswegen muss man sie Verdachtsfälle nennen. Und es gibt über 220 Tote. Und Experten sowohl der Weltgesundheitsorganisation als auch von Hilfsorganisationen sind überzeugt, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Das heißt, es gibt sicher mehrere hundert Infizierte und sicher auch mehrere hundert Tote.
Die in abgelegenen Gebieten sind, wo man gar nicht hinkommt unbedingt.
Genau, wo man gar nicht weiß, dass sie da sind, so ungefähr. Also vielleicht das Dorf weiß es, aber kein medizinisches Fachpersonal.
Early on Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
Aufgrund dieser ernsten Lage hat auch der Generaldirektor der WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das heißt jetzt nicht, dass es eine Pandemie ist, aber damit kann man zum Beispiel Schutzausrüstung besser beschaffen und in die Region transportieren.
The situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency.
Man erinnert sich hier vielleicht an das Jahr 2014. Da kam es zu dem bislang größten Ebola-Ausbruch in Westafrika. Über 11.000 Menschen sind damals gestorben. Warum denn jetzt wieder dieser Ausbruch?
Also man muss dazu sagen, dass dieser Ebola oder dieses Ebola-Virus ist vielleicht so ein bisschen aus unserem Kopf verschwunden hier in Europa, weil der letzte große Ausbruch lange zurückliegt. Aber das Ebola-Virus springt fast jedes Jahr in Zentralafrika und meistens in Kongo-Kinshasa oder den angrenzenden Ländern auf Menschen über. Das ist also dort schon fast Normalität. Denn in dieser Region leben viele von den Wirten, also den Tieren, die diese Viren in sich tragen, aber nicht krank werden. Das sind meistens Fledermäuse oder Flughunde. Und die Menschen in der Region, die fangen sich dann halt das Essen sozusagen im Wald um sie herum. Und immer beim Kontakt mit infizierten Wildtieren, beim Schlachten, da kann man sich vorstellen, da spritzt Blut, infizieren sich die Menschen. Und das ist eigentlich ein einmaliger Vorgang oder vielleicht zwei Leute, die gejagt haben. Aber dann kommt eigentlich das Tragische, der Treiber, die Weiterverbreitung des Virus sind dann oft die Beerdigungen. Die Menschen vor Ort haben spezielle Rituale, haben wir in Europa ja auch, um ihre Toten zu waschen, zu beerdigen. Und dabei kommt es immer zu engem Kontakt von Menschen mit dem Toten. Und da alles, was der Tote sozusagen anhat, das Bett, auf dem er lag, alles ist kontaminiert. Das heißt, dann kann man sich sehr, sehr leicht anstecken. Also man sagt, dass diese Epidemie 2014 bis 2016 mit den sehr vielen Toten einer der Hauptgründe, warum die eingedämmt werden konnte, ist, weil die Beerdigungen wirklich nur noch von Profi-Helferteams durchgeführt worden sind.
Damals wurde aber auch eine Impfung entwickelt, die ja dann bestimmt auch geholfen hat, diese Epidemie einzudämmen. Hilft denn diese Impfung von 2014 jetzt nicht mehr?
Nein, die hilft höchstwahrscheinlich nicht, weil 2014 zirkulierte ein anderer Ebola-Virenstamm. Das damalige Virus ist sozusagen Familie Zaire, benannt nach dem Land, in dem es entdeckt wurde. Jetzt hingegen grassiert das Virus mit dem recht komplexen Namen Bundibugyo. Und die sind sehr unterschiedlich. Die sind so 30-40% unterschiedlich. Das heißt, das sind wirklich weit entfernte Cousins sozusagen, nicht enge Virenverwandte.
Also es ist jetzt nicht wie wenn man bei der Grippeimpfung jedes Jahr ein bisschen etwas anpassen muss, zum Beispiel.
Nein, das ist viel, viel weniger. Die Grippeviren von der Saison Winter 25/26 haben sich zu der im Winter davor so ungefähr wenige Prozent, vielleicht 3-4% unterschieden.
Und den Impfstoff trotzdem zu geben, das wäre dann ein Risiko?
Es wäre kein Risiko im Punkte Gefahr für die Patienten, weil der Impfstoff ist getestet. Der wurde seither bei jedem Ausbruch des Zaire-Stammes auch eingesetzt. Aber wenn er jetzt nicht wirkt oder gar fast nicht wirkt, dann wäre das ein großer Vertrauensverlust der Bevölkerung, sagen Experten, die vor Ort in Zentralafrika tätig sind. Weil es hat schon eine Weile gedauert, den Menschen vor Ort klarzumachen, dass diese Impfung sicher und wirksam ist. Mhm. Und wenn man sie jetzt einsetzt und sie funktioniert nicht, dann ist natürlich das Vertrauen in diesen Impfstoff dahin.
Das heißt, es braucht eigentlich einen neuen Impfstoff. Wird jetzt daran gearbeitet oder muss man sagen, ja, es ist einfach schwierig, weil sich Impfstoffentwicklung hier kommerziell kaum lohnt?
Du hast völlig recht, sie lohnt sich kaum und deswegen macht es auch kaum jemand, vor allem für eine Krankheit, die, ich sage es jetzt mal wirklich brutal, nicht in Westeuropa oder in den USA, also in den reichen Ländern kassiert. Mhm. Es gibt einen Impfstoff, also einen experimentellen Impfstoff. Da hat man diese Vakzine, die schon gegen den Zaire-Stamm wirkt, angepasst an diesen Bundibugyo-Stamm. Das wurde 2023 publiziert, aber seitdem ruht die Entwicklung, weil halt niemand hat Geld in die Hand genommen, um den wirklich mal auszutesten. Und man muss auch dazu sagen, man kann einen Impfstoff nur dann austesten, wenn es Infizierte gibt, weil sonst weiß ich ja nicht, ob er wirksam ist. Mhm. Diese Situation haben wir jetzt leider und es ist gut möglich, dass der Impfstoff in den nächsten Monaten so entwickelt, weiterentwickelt wird, dass man ihn auch einsetzt in Studien.
Okay, also da hätte man was in der Schublade, wo man weiterarbeiten könnte.
Ja. Hm.
Was bedeutet das aber für die Menschen und die Verbreitung des Virus? Also könnte es sein, dass die Situation dann gar so schlimm wird wie 2014?
Das ist sehr schwer vorauszusagen. Ich tue mich da auch schwer. Aber es gibt viele Experten, die sagen, das könnte einer der größten Ausbrüche werden, weil er läuft schon seit mindestens 5 bis 6 Wochen, vielleicht schon länger. Sprich, es gab schon ganz viele Möglichkeiten für Infizierte, andere Menschen anzustecken. Mhm. Und was die Situation zusätzlich verschlimmert, das ist die Wut der Angehörigen von verstorbenen Ebola-Patienten auf Ärzte, Krankenschwester und sonstige Helfer. Denn die Toten müssen umgehend beerdigt werden, ohne weitere Kontakte. Aber genau das möchten ja die Angehörigen nicht. Sie möchten ja ihre geliebten Menschen bei sich haben, nach ihren Riten und Vorstellungen beerdigen. Die Wut ist derzeit so groß, dass in 2 Spitälern die Angehörigen Zelte niedergebrannt haben und auch versucht haben, ihre Toten oder auch noch lebenden Ebola-Infizierten zu klauen.
Es gibt einen wichtigen Punkt, der anders ist als bei vergangenen Ebola-Ausbrüchen, nämlich die Unterstützung der USA. Die US-Behörde für internationale Entwicklung, USAID, war bei früheren Ebola-Ausbrüchen einer der wichtigsten Akteure. Aber Donald Trump hat dieser Behörde nicht nur drastisch Geld gekürzt, sondern sie faktisch zerschlagen.
Well, the first thing to recognize is that USAID and CDC.
Dennis Carroll ist ehemaliger Direktor und USAID Seuchenexperte. Er hatte mit Ebola zu tun und er sagt im NPR-Interview, die Kürzungen spüre man im betroffenen Gebiet deutlich.
Well, I think one of the first consequences we saw when the USAID was abolished was that much of the support that was going into keeping these infrastructures in play disappeared.
Die Infrastruktur, die wichtig im Kampf gegen Ebola sei, ist jetzt weggebrochen. Stephanie, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass vor allem weniger Ausrüstung, bis gar keine Ausrüstung mehr vorhanden ist, sprich Schutzanzüge, Masken, Handschuhe, aber auch Desinfektionsmittel, alles Dinge, die jetzt das Fachpersonal braucht, um sich selber zu schützen, um damit auch letztlich den Infizierten helfen zu können. Es fehlt aber auch an geschultem Personal, das man sozusagen immer vor Ort hatte. Und man muss sagen, das sind alles wichtige Faktoren, die jetzt die Eindämmung des Ausbruchs erschweren. Aber das Entstehen des Ausbruchs, also dass dieses Virus von einem Tier auf Menschen übergesprungen ist und sich dann verbreitet hat, das ist unabhängig davon, wie viel westliche Hilfe jetzt erstmal vor Ort ist. Das passiert einfach und da kann man auch niemanden jetzt sozusagen einen Strick draus drehen, dass weder den westlichen Hilfsorganisationen noch sonst jemand.
Es sind hier mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Das Virus, die arme Region, die schlechte Infrastruktur und aber auch eben die internationale Vernachlässigung. Stephanie, wir haben begonnen in Berlin. Wir müssen aber betonen, Europa ist nicht bedroht, oder?
Nein, das können wir ganz sicher sagen. Und da gibt es auch mehrere sehr überzeugende Argumente dafür, dass es keine Pandemie geben wird und auch keine Ausbreitung in Europa. Denn das ist eine Konfliktregion. Die meisten Menschen von dort kommen gar nicht erst nach Europa. Und wenn sie infiziert sind, dann schaffen sie es in der Regel nicht mehr in die nächsten großen Städte, in denen es dann internationale Flughäfen gibt. Sollte das doch mal in einem Einzelfall passieren, das kann man natürlich nie ausschließen, dann ist doch mittlerweile die Achtsamkeit und das Bewusstsein hier sehr groß, dass es einen großen Ausbruch von Ebola-Viren in Zentralafrika gibt. Das heißt, wenn jemand mit den typischen Symptomen zu Beginn, also Halsweh, Grippe, Bauchweh, Durchfall kommt und gleichzeitig sagt, er war in Zentralafrika, dann würden hier sofort alle Alarmglocken schrillen und die Person würde sofort gut betreut werden und isoliert werden. Das heißt, selbst wenn ein Infizierter es hierher schafft, hat er hier keine Möglichkeit, noch viele andere Menschen und überhaupt andere Menschen anzustecken.
Also kein Grund für Angst hier bei uns, aber man darf sich, glaube ich, schon die Frage stellen, ob die Welt gefährliche Erreger einfach erst ernst nimmt, wenn sie bei uns ankommen.
Absolut.
Stefanie, vielen Dank.
Gern geschehen.
Und das war unser Akzent mit Wissenschaftsredaktorin Stefanie Latz. Ich bin Anne Landert. Bis bald.